Ich weiß nicht, wie es du hast. Ich bin gerne pünktlich. So auf den letzten Zacken oder sogar zu spät, das habe ich gar nicht gern. Ich bin richtig pünzli Schweizer in dem. Von A bis Z. Und falls es doch mal passieren würde, also man soll ja nichts verschreiben, wenn man so etwas vorne sagt, dann ist man der Pflicht, oder? Ich habe schon eine gute Ausrede. Meine Uhr. Weil ich habe nicht so eine moderne Smartwatch, irgendetwas, sondern eine mechanische Uhr. Und alle, die so eine haben, die wissen das. Die läuft zuverlässig. Man muss nie die Batterie wechseln. Man muss sie einfach ab und zu ein bisschen nachrichten. So alle zwei Tage etwa. Und eigentlich ist das ein Bild für unser Leben. Wir wollen doch mit Jesus unterwegs sein. Jesus in unserem Zentrum, im Zentrum von unserem Leben haben. Aber im Alltag, da läuft so viel, da sind so viele Einflüsse. So viel, was nicht ganz rund läuft. So viele herausfordernde Begegnungen. Und dann haben wir unsere Gewohnheiten und Prägungen. Und all das, was wir in unserem Leben erleben und aus unserem Leben heraus mitnehmen, macht es eigentlich nötig, dass wir unser Leben immer wieder justieren, nachstellen, Jesus ins Zentrum hineinrücken. Nur wie macht man das? Eine gute und ganz praktische Art, um das zu tun, ist das Gebet von der Bibel zu beten. Warum? Ja, wir haben es da ja in unserem Büchlein ja einleitend geschrieben. Gebete, die andere gebetet haben, mögen uns zunächst etwas fremd sein. Aber gerade dadurch helfen sie uns, von eingeschliffenen, möglicherweise routiniert heruntergebeteten Formulierungen und Anliegen uns zu lösen. Wer sich auf die Gebete der Bibel einlässt, wird dazu inspiriert, und eigentlich müssen wir fast noch ein bisschen stärker formulieren, der wird angestoßen, so die austretenden Gebetspfade immer wieder zu verlassen. Und zwar nicht unbedingt wegen dem, weil die Gebete vor der Bibel jetzt so viel geistlicher oder besser wären als unsere eigenen, das vielleicht manchmal schon, wenn wir so eine egoistische Ausrichtung haben. Aber rein grundsätzlich, sie helfen uns, die austretenden Gebetspfade zu verlassen, weil einfach so ein Anstoss von außen kommt. Wir möchten heute miteinander so ein Gebet vor der Bibel uns vornehmen. Und ich glaube, wir werden genau das erleben. So einen Anstoss, austretende Gebetspfade zu verlassen. Es ist ein Gebet vom König David. Und wenn ich es jetzt gerade vorlese, werden wir merken, bevor ich das Gebet aufrichtig und ernsthaft mitbeten kann, stellt es ein paar Fragen an mich als Beter. Denen muss ich mich zuerst stellen. Und das wollen wir tun miteinander. Wir finden das Gebet ganz am Schluss vom Psalm 139. Und wenn du eine Bibel da hast, schlag doch auf und lies mit mir zusammen. Die letzten zwei Verse vom Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich. Erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Verstehen wir, was ich vorher gemeint habe? Natürlich können wir jetzt das Gebet einfach mitsprechen. Aber es wäre vielleicht nicht ganz aufrichtig. Ich muss mich doch zuerst dieser Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Erforsche mich, Gott. Schau in mein Leben. Kehr alles um. Schau ganz genau an. brauche ich das? Es erinnert mich fast ein bisschen an die Vorsorgeuntersuchungen, die einem empfohlen werden. Ich gehe ja Richtung 50. Und habe mir das so innerlich, im Voraus kann man das ruhig so sagen, denkt, ja, ab 50 mache ich dann mal so etwas. So einen medizinischen Check-up mit all diesen unangenehmen Untersuchungen, Darmspiegelung und so weiter. Aber bis dann bin ich so in der Haltung unterwegs. Ich würde ja spüren, wenn irgendetwas nicht gut wäre. Solange ich nichts spüre, ist doch alles okay. Und genau so, wenn ich sage, ich fühle mich gesund, könnte ich ja auch sagen, ob alles okay ist zwischen mir und Gott. Das weiss ich doch. Das spüre ich doch in meinem Gewissen. Ich würde doch spüren, wenn sich da etwas reingeschoben hat zwischen mir und Gott. Warum hat wohl der David so gebetet? Ja, könnte es echt sein, dass er in seinem Leben gewisse Erfahrungen gemacht hat, Lehrgeld gezahlt hat, so dass er zum Schluss gekommen ist, ich muss immer wieder das Gebet formulieren, Herr, schau in mein Inneres und deck mein Herz auf. Erforsche mich, Gott. Untersuche, was in meinem Herz vor sich geht. Das Herz ist ja die Schauzentrale des Menschen. So ein bisschen der Taktgeber. Es geht also um die tiefsten Motive, die uns antreiben. Unser Denken, unser Tun ist gesteuert eigentlich von dem, was zuerst innen in unserem Leben drin ist. Das, was uns antreibt. Und die Bibel erzählt ja ganz offen aus dem Leben von David. Und wir können bei ihm eigentlich beispielhaft sehen, warum er zu dieser Bitte gekommen ist. Wir wissen, dass er in dem Moment vom Ehebruch mit der Bathsheba ja gewaltige Schuld auf sich geladen hat. Und eigentlich, wenn man das so liest, stellt sich doch die Frage, wie hat er denn einfach weiterleben können? Wie hat er das geschafft, das einfach zu verdrängen, das Unrecht? Weiter in Gottesdienst gehen, weiter anbeten, die Hände aufheben. Er hat das einfach verdrängen. Das wäre eigentlich schon genug, um uns nachdenklich zu machen. Aber damit war es ja nicht fertig. Als ihm Bathsheba ausrichtet, dass sie schwanger ist und ihren Mann ja eingezogen in die Armee. Er kann nicht der Vater sein. Da hat es der David mit der Angst zu tun bekommen. Sein innerer Antrieb, das, was ihn vorwärts getrieben hat, war Angst, es könnte auskommen. Und die Angst hat ihn vom einen zum nächsten getrieben, bis er am Schluss hinterhältig den aufrichtigen Mann umgebracht hat. Oder hat ihn umbringen lassen. Natürlich nicht selber die Handdreckung gemacht, aber es kommt auf das Gleiche raus, wenn er den Befehl gibt. Und wenn der Prophet zu ihm kommt und ihm ein Gleichnis erzählt, das also nicht gross verschleiert war, es war offensichtlich, der David, er merkt nicht, dass der Prophet von ihm redet. Was ihn in seinem Herz angetrieben hat, dass das Angst ist, dass es nicht auskommt, hat er nicht gemerkt. Oh, was für ein Schaden wäre von seinem Leben abgewendet worden, wenn er seine Überheblichkeit erkannt hat, wo er gemeint hat, ich als König, ich kann mir alles leisten. Oder seine Selbstgerechtigkeit. Oder wenn er eben gemerkt hat, dass schon lange Angst ist, die ihn antreibt und so immer grösser, in immer grösseres Unrecht hineinführt. Erforsche mich, Gott. Untersuche, was in meinem Herz vor sich geht. Ist es bei uns so anders? Sind nicht auch wir geleitet von innersten Antrieben, von einem innersten Motiv? Das kann Ehrgeiz sein, zum Beispiel. Ehrgeiz, ich möchte es zu etwas bringen im Leben. Vielleicht aus einem Mangel raus, den man als Kind erlebt hat. Meine Kinder sollen es besser haben als ich. Und so ein innerer Antrieb macht uns womöglich verbissen, hart, skrupellos. Lasst uns einen Kompromiss eingehen, wo es eine klare Linie braucht. Oder ein anderer Antrieb könnte Verletzungen sein, die wir mitnehmen aus unserer Kindheit. Erfahrungen, Sachen, die mit uns passiert sind. Und unser Antrieb ist, zu vermeiden, dass uns noch einmal so etwas passiert. Oder vielleicht ist Groll und Unversöhnlichkeit. Und es verhindert, dass wir barmherziger und grosszügiger würden. Und so weiter. Es sind die tiefsten Motive, unser Herz, die unsere Gedanken steuern und letztlich auch unser Tun. Und dann kommt Gott und stellt durch den Prophet Jeremia eine erschreckende Diagnose. Wir lesen das in Jeremia 17, Vers 9. Dort steht, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das menschliche Herz. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Das ist der Antrieb, wo der David beten, Gott, erforsch mein Herz. Schau in mein Leben rein und deck auf. Wenn wir darauf angewiesen sind, dass jemand uns zeigt, was in unserem Herz abgeht. Weil wir es eben nicht selber spüren. Und das Gebet, wenn wir das vornehmen und beten, zwingt uns genau diese Frage zu stellen. Wie denke ich über mich? Und wir werden aufgefordert, uns einzugestehen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, mein Herz zu erkennen. Ich brauche Hilfe, meinen inneren Antrieb zu verstehen. Jesus ins Zentrum von unserem Leben zu rücken, dürfen zu erleben, wie er unser Denken und Tun prägt, fängt an mit diesem Eingeständnis. Jesus, ich brauche Hilfe. Hilf mir zu sehen, was meinem Herz vor sich geht. Aber eigentlich gibt es ja eine viel brisantere Frage. Nicht, brauche ich das, sondern vielmehr, will ich das überhaupt? Durchforsch mein Herz. Prüf mich. Will ich das? Dass Gott so genau anschaut in meinem Leben. Oder wäre es mir gerade recht, wenn er so beschäftigt ist, dass er für mich nicht so Zeit hat, um hineinschauen. So nach dem Motto, Gott, du weißt überall die Not, darum schaue doch lieber dort. So in diesem Sinn. Will ich das? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und ich kann mir durchaus Gründe vorstellen, du sicher auch, warum dass wir es gar nicht so genau wissen wollen. Vielleicht will ich schon ahnen, was da vorkommt. Wenn man so die Steine davon umdrehen in meinem Leben. Vielleicht will wir ahnen, dass in unserem Leben wir doch immer wieder am gleichen scheitern. Und das so beschämend und so frustrierend ist. Vielleicht denkst du, ja, ich verachte mich ja selber schon für meine schlechten Angewohnheiten. Das ist einfach nicht besser. Hinbringen. Also das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist, dass Gott das auch noch sagt. Die Gedanken habe ich ja selber schon. Das wäre das sensible Gewissen, was nicht so genau wissen will. Und natürlich gibt es das gleiche Motiv auf der anderen Seite, vielleicht beim robusten, abgebrühten Gewissen, wo auch denkt, ja so genau möchte ich es eigentlich nicht wissen. Jetzt habe ich so lange gerungen, bis ich endlich ruhig geworden, dass ich mir das oder jenes darf zugestehen. Und jetzt habe ich eigentlich keinen Bock, dass Gott kommt und genau anschaut, und womöglich in seiner Prüfung durchgeht. Und überhaupt, was machen wir denn, wenn Gott aufdeckt, dass wir an dem oder an jenem unser Herz dran gehängt haben? Dass Gott sagt, du, das ist dein Götz. Was mache ich denn mit dem? Ich möchte doch nicht riskieren, dass er mir die Sachen wegnimmt. Lieber gar nichts bis genau wissen. Hand aufs Herz, das ist doch die entscheidende Frage in diesem Gebet. Will ich das? Dass Gott so genau in mein Leben hineinschaut. Und wenn ich die Frage nicht beantwortet habe, können wir das Gebet nicht aufrichtig beten. Ja, so menschlich die Bedenken sind, sie sind falsch. Warum? Im Herbst habe ich einen Garten aufgeräumt. Also, das meiste hat meine Frau gemacht. Ich habe so die schweren Töpfe zum Kompost gedreht und die Erde zurückkippen. Und wenn du anfängst zu kippen, kommt so ein grusiger, fingerdicker Engerling führen. Die finde ich wirklich eklig. Die Fische würden vielleicht denken, super, jetzt habe ich einen Köder, aber ich. Oh. Und ich war versucht, gerade Augen zu und weg damit. Und bevor ich es gemacht habe, sind wir gedacht, Moment, das ist vielleicht nicht so schlau. Weil wenn das jetzt in Kompost kippen, dann nehmen wir es im Frühling wieder vornehmen und dann pflanzen wir unsere schönen Tomaten und wir pflegen die, hegen die, spritzen sie. Also mit Wasser natürlich. Und sie gedeihen nicht. Weil die Wurzeln im Untergrund immer wieder angefressen werden. Und ich habe mich überwunden und statt zu kippen, habe ich das wirklich untersucht. Und tatsächlich sind noch 5, 6 von diesen Engerlingen vorgekommen. Ich habe eine Spende gemacht an unsere Vögel hier. Die haben, glaube ich, Freude gehabt. Was der David hier betet, geht genau um das. Natürlich ist es im Moment unangenehm. Und es braucht Mut, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, schau in mein Leben. Aber was würde passieren, wenn Gott das nicht aufdeckt? Wenn wir die Engerlinge in unserem Leben haben, die die Wurzeln von unserem Glauben immer wieder anfressen und die verhindern, dass unser Leben mit Gott gedeihen kann und die Frucht bringen, die wir eigentlich wollen. Wegen dem sagt der David, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Das wird sich fatal in unserem Leben auswirken. Darum das Gebet. Darum ist das Gebet so wichtig. Aber noch einmal, wir können es nur beten, wenn wir zutiefst überzeugt sind, ich muss vor Gott keine Angst haben. Was wird Gott über mich denken, wenn er die Steine in meinem Herzen umdreht und die Sachen vorkommen? Was wird er mit mir tun, wenn da unschöne Sachen zum Vorschein kommen? Wird er mich verachten? Wird er mich wegstoßen aus seiner Gegenwart? Wird er mich fernhalten von seinen Segnungen? Wird er mich strafen und verdammen? Ja, das ist das, was wir definitiv verdient hätten. Aber Gott geht so anders mit uns um. Obwohl er als Heiliger Gott mit der Sünde und mit dem Unrecht gar nichts gemeinsam kann haben, keine Kompromisse macht, hat Gott eine Lösung. Für das hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesendet. Und Gottes Wort hält fest, alle haben gesündigt. Und Gott müsste uns verstoßen. Aber aufgrund vor der Erlösung, die Jesus Christus geschehen ist, erklärt er uns für gerecht. Wir müssen keine Angst haben vor dem Gott. Weil er will uns mit Gnade begegnen. Er streckt uns seine liebenden Hände entgegen. Jesus Christus am Kreuz stirbt für unsere Schuld. Und jedem, der die Vergebung von ihm annehmen möchte, schenkt er sie. Ja, der Apostel Paulus, wir lesen das im Römerbrief, Kapitel 7, er macht sich nichts vor. Er sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und wer von uns will ernsthaft behaupten, ja, bei mir ist das ganz anders, ich habe es im Griff? Ich glaube nicht. Und es schmerzt uns so sehr, immer wieder zu realisieren, wie weit das ich hinter dem zurückbringe, was Gott eigentlich von mir möchte. Ich bleibe so weit zurück. Hinter dem, was recht wäre, hinter dem, was meinen Mitmenschen gut würde tun, hinter dem, was Gott würde ehren. Aber Wir müssen nicht verzweifeln. Im gleichen Atemzug schreibt ja der Apostel Paulus, trotzdem werden wir nicht verurteilt. Denn für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Warum? Weil Jesus uns seine Gerechtigkeit schenkt. Es ist kein Widerspruch, sondern Gott hat einen Ausweg geschaffen. Es ist nicht meine, es ist nicht deine Anstrengung, die dich gut vor Gott hinstellt, sondern wir kommen, wie wir sind. Und er schenkt uns die Gerechtigkeit von Jesus, die dir zugerechnet wird. Nur aus diesem Grund können wir überhaupt wagen, das Gebet zu beten. Erforsch mich, Gott. Es geht einzig und allein um das, dass Gott mir uns aufdecken kann. Sind wir auf einem Weg? Haben wir einen Weg eingeschlagen, der uns von Gott wegführen wird? Angewohnheiten, Motiv, wo wie Engerlinge in unserem Herz alles anfressen, was Gott pflanzt und zum Absterben bringt. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns wegstößt. Er verachtet uns nicht. Er deckt auf, um uns zurechtzubringen und um uns zu heilen. Im 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das macht mir so Mut, das Gebet zu beten. Ernsthaft, aufrichtig. Und so nochmal als Nebenbemerkung. Wie denken wir eigentlich über Gott? Haben wir das Gefühl, wenn wir beten, erforsch mich Gott, dass etwas vorkommt, das er nicht eh schon gewusst hat? Ja, wir machen uns manchmal etwas vor. Aber das Wort Gottes sagt, vor Gott ist nichts verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor seinen Augen, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das kommt sicher vor, dass jemand so eine Vorsorgeuntersuchung macht oder gesund kommt, nichts Böses hofft und nachher gibt es Besprechung, der Arzt kommt bleich rein und sagt, so etwas haben wir noch nie gesehen, wir können nichts machen. Wow, das ist der Schock. Aber weißt du, bei Gott wird das nie und nimmer passieren. Er ist weder überrascht noch überfordert. Er weiß und er kann. Wie wunderbar ist das? Er ist zur Stelle mit Vergebung, mit Wiederherstellung. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Es gibt keinen Grund, vor Gott Angst zu haben. Kein Grund, sein Herz irgendwie probieren abzuschirmen, dass Gott etwas nicht sehen würde. Im Gegenteil, wenn wir uns öffnen, kann er reinkommen mit seiner Wiederherstellung. Und wenn du die Gewissheit nicht hast, dann bete zu Jesus und lade ihn ein in dein Leben. Nimm die Vergebung an, die er dir schenken will. Und bitte ihn, dass er kommt und die Herrschaft in deinem Leben übernimmt. Ja, es stellt sich noch eine dritte Frage. Brauche ich das? Wollte ich das? Die dritte ist ganz praktisch. Bringt es das überhaupt? Jetzt hast du ja gerade gesagt, Gott weiss es ja schon. Warum muss ich denn noch darum bitten, wenn es eh schon klar ist? Ja, auch am David, der das Gebet geschrieben hat, ist es ihm sonnenklar gewesen, Gott weiss schon. Der Psalm fängt ja an im Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Aber sein Anliegen ist doch nicht, dass Gott etwas Neues über ihn herausfindet, sondern dass Gott ihm zeigt, was in seinem Herz ist. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Es ist ein Gebet um Leitung. Im Wissen darum, dass unser Gott uns in Freiheit führt. Dass er ein Wiederhersteller ist, ein Freisetzer. Ja, die Christen habe ich manchmal den Eindruck, gehe wieder davon aus, mit Jesus unterwegs zu sein, ist so wie eine Zugfahrt. Wir müssen unserem Leben nur Gas geben. Und dann kommen wir wie auf Schiene ans Ziel. Weil Jesus sitzt in der Leitzentrale und schaltet für uns immer die richtigen Weichen. Es tut mir leid, so ist es nicht. Der David betet ganz bewusst, leit mich auf den richtigen Weg. Also das Bild mit dem auf Schiene ans Ziel ist komplett falsch. Es wäre mehr, du hast das Steuerrad von deinem Leben in der Hand. Und Gott will uns leiten mit Wegweisen, die er aufstellt. Und ich glaube, er ist ja näher in unserem Leben. Er redet sogar zu unserem Herz. Sagt, das war nicht richtig gewesen. Setz ein bisschen zurück und probier noch einmal. Nimm die Abzweigung. Das wird jetzt wichtig. Pass auf, bist du näher am Rand. Es tut dir nicht gut. Bieg hier ab. Führ mich auf den richtigen Weg. Ist ganz sicher nicht, dass er für uns die Weichen stellt, sondern er will in unser Leben hineinreden. Und unsere Verantwortung ist, die Steuerhand gut zu hören. Offen zu sein. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, dass wir auf seine Leitung reagieren können. Ich möchte uns Mut machen. Jesus ist ja durch den Heiligen Geist bei uns. Er gibt uns die Kraft, mal die Steuer umzureissen, im richtigen Moment. Oder wenn wir schon zweimal probiert haben, den Mut zu haben, noch einmal ein drittes Mal anzusetzen. Aber das Gebet hier ist eigentlich nichts anderes als zur Ruhe kommen, einen Raum zu schaffen, wo ich die Leitung, die Führung von Gott, die er uns schenken möchte, auf den Weg, der ewig Bestand hat, dass ich mein Herz öffnen kann, meine Ohren öffnen kann, um das zu hören und um das zu tun. Drei Fragen. Und das Wort Gottes fordert uns heute raus, Stellung zu beziehen. Brauche ich das? Will ich das? Bringt es das? Und ich lade uns ein, genau jetzt eine Antwort zu geben, unserem Gott. Im Gebet ruhig zu werden, jeder für sich, und die drei Fragen zu beantworten. Brauche ich das? Will ich das? Bringt es das? Sei im Moment ruhig, und es ist ein Freiraum, um Gott zu antworten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du so ein Anliegen hast, dass wir einmal bei dir ankommen. Dass dir nicht gleich ist und wir auf einem Weg sind, der von dir wegführt und wir den verpassen, der ewig Bestand hat. Du möchtest uns auf diesen Weg leiten und uns helfen, so unterwegs zu sein. Und Jesus, so kann ich einfach für mich die Antwort geben, ja, ich brauche das. Ich brauche das, dass du mir immer wieder meine innersten Motive offenbarst. Hilf du mir, zu hören, was du aufdeckst in meinem Leben. Und will ich das? Ja, das will ich. Weil ich weiss, wir müssen keine Angst haben vor dir, weil du mit deiner Vergebung so nahe bist. Danke, danke Jesus, dass wir keine Angst vor dir haben müssen. Und so bitte ich für uns alle um Führung und Leitung, dass wir offene Herzen dürfen haben, wenn du zu uns redest. Amen. Ich habe jetzt für uns ein Gebet formuliert, aber eigentlich kommt es auf deine Antwort an. Ich kann nicht für dich antworten. Brauche ich das, will ich das, bringt es das? Ich hoffe, wir alle haben mit einem Ja, mit einem dreifachen Ja, beim Heiraten reicht eins, aber hier, dreifachen Ja geantwortet. Und ich möchte uns einladen. Wegen dem haben wir ja das Büchlein auch gemacht. Dass wir das Gebet in die Woche mitnehmen. Ich würde vorschlagen, jeden Tag beten. Um so wie in eine Routine hineinzukommen, dass wir, wenn das Nächste kommt und das Nächste, wir müssen ja nicht nachher 100 Gebete pro Tag beten. Es geht mir nicht um eine Mechanik. Aber dass wir eine Gewohnheit entwickeln, immer wieder zur Ruhe zu kommen, dass Jesus unser Leben kann zentrieren und auf ihn ausrichten. Und weil das Gebet so eine Dringlichkeit hat, habe ich gedacht, lasst uns doch das nicht aufschieben. Sondern wir haben ja genug Zeit hier im Gottesdienst. Dass jetzt das Gebet noch einmal einblenden und jeder von uns, dort wo du hockst, natürlich nicht gleich wie daheim, im bequemen Gebetsstuhl und so weiter, aber wir erwarten doch, dass der Heilige Geist jetzt zu uns reden kann. Ich möchte uns einladen, innerlich das Gebet zu beten, mit dem offenen Herz, mit diesen offenen Ohren und auf das reagieren, was er uns zeigt. Ohne Angst. Und um uns einfach zu machen, dürfen wir heute das Abendmahl feiern. Wir alle sind eingeladen, zu dem Mahl zu kommen, wo eine Ermutigung ist für uns, wo ein Zuspruch ist für uns. Es gibt Hilfe. Wenn etwas aufgedeckt wird, was mache ich mit dem? Lass es uns Jesus bringen. Wenn wir zurückdenken, wo Jesus das Mahl eingesetzt hat, die letzte Nacht zusammen mit den Jüngern, er hat ja dann gewusst, alle werden mich verlassen. Er hat ja gewusst, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und es berührt mich so, dass er nicht gereizt reagiert hat, er hat am Ende, jetzt haben 3 Jahre in die investiert und die sind immer noch nicht besser, sondern wir spüren doch, wenn wir von dem oben lesen, in den Evangelien, wir spüren die Liebe. Wir spüren seine Hingabe. Wir spüren, dass er voller Liebe zum Petrus sagt, und ich habe schon für dich gebetet. Ich habe schon für dich gebetet, dass du wieder aufgerichtet kannst werden nach deinem Versagen. Und so sind wir eingeladen zum Brot, zum Traubensaft als Zuspruch und Ermutigung. Gott stößt uns nicht weg, sondern er ladet uns ein. Er ist unser Wiederhersteller, unser Befreier. Er hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Was hat er gemacht? Was hat er denn für uns da? Er ist ans Kreuz, um uns zu vergeben. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Vergebung. Wir machen noch ein Späten, um wieder den Startpunkt zu geben und Jesus zu danken für das, was er da hat. Und nachher gehen wir in die Zeit vom Bewegen. Hören. Und du darfst dich nachher aufmachen zu diesem Abendmahl. Jesus, als du ans Kreuz bist, hast du gewusst, was für Menschen du erlösest. Du hast gewusst um unsere Unzulänglichkeit. Du hast gewusst, dass wir uns vornehmen und wieder scheitern. Und trotzdem bist du ans Kreuz. Genau wegen dem bist du ans Kreuz. Das ist der einzige Weg, dass wir Frieden mit dir haben können. Deine Gerechtigkeit und nicht unsere eigene. Und wenn wir jetzt das Abendmahl vor Augen haben, ist es gerade noch eine stärker, dass wir ohne Angst dürfen bitten, erforsche mich, Gott. Prüf mich. Es ist nicht deine Verurteilung, es ist deine Einladung. Komm, bring es mir. Erlebe Vergebung. Empfang Wiederherstellung. Ich preise dich dafür. Halleluja. Amen.